Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und ich weiß ja nicht, ob Sie in diesen Tagen die Nachrichten verfolgt haben, es soll eine Reform geben bei den Lohnsteuerklassen. Wo gibt's denn sowas? Ich dachte ja immer, die wären heilig, aber jetzt kommt es wohl anders. Dementsprechend passt diese Folge von Die Steuerklärer ganz gut, wenngleich wir die vorher aufgenommen haben, bevor die Nachricht rauskam. Denn heute geht es um das Thema Lohn, Steuer und Lohnnebenkosten. Da hat eigentlich jeder mit zu tun, entweder weil er Angestellter ist oder Unternehmer und damit Angestellte hat. Und Petra Ackmann, die Vorsitzende vom Bund der Steuerzahler Hamburg, erklärt das im Zusammenspiel mit Geschäftsführer Sascha Mummenhoff wieder total gut. Vor allem eben auch dieses Thema Steuerklassen. Klar, brauchen wir bald vielleicht nicht mehr oder anders, aber ich habe es jetzt endlich kapiert. Vor allem, dass man sich das auch herleiten kann. Seit ich das gehört habe, kann ich mir diese Steuerklassen auch endlich mal merken. Ebenfalls die Frage, wieso muss ich als Arbeitgeber eigentlich nicht nur den Bruttolohn zahlen, sondern noch ca. 25% mehr? Welche Zusatzleistungen können Arbeitnehmer steuerfrei bekommen? Aber dann geht es am Rande auch noch um so eine Frage, Kranksein, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Warum ist das eigentlich nicht sinnvoll, wenn ein Arbeitgeber schon ab dem ersten Tag eine Krankschreibung fordert? Ja, ist ein bisschen überraschend, denn es scheint paradox zu sein, aber auch hier Petra Ackmann erklärt das und ein Licht geht auf. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Petra, schön, dass du heute wieder da bist. Nächste Podcast-Folge, neue Podcast-Folge. Ich versuche gerade den Einstieg, unser aktuelles Thema zu finden. Und es geht ja um Anstellungsverhältnisse, Abgaben für Mitarbeiter. Ne? Und das Erste, was mir einfällt, was ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen meinem Brutto- und meinem Nettogehalt?
Ja, kommen wir gleich mit dem Besten vorweg. Genau. Das Brutto ist auf jeden Fall höher als dein Netto. Das ist der größte Unterschied.
Dann möchte ich nur noch Bruttogehälter bekommen.
Ja, genau. Lass uns das Brutto auszahlen. Ja, wir waren ja bei unserer Existenzgründerfolge schon darauf gekommen, dass es ja irgendwann sein kann, dass ich so erfolgreich bin, dass ich Mitarbeiter beschäftigen muss. Und das merke ich in der Praxis halt immer. Da kommen viele Fragen einfach so, ne? Weil du denkst, okay, ich brauche Mitarbeiter, was mache ich denn jetzt? Und das erste Mal ist das immer sehr kompliziert und danach nivelliert es sich dann irgendwann und wird es zur Routine. Aber diese Routine muss man sich erstmal erarbeiten. Und dann ist natürlich wichtig zu gucken, muss ich als Arbeitgeber jetzt irgendwie drauf aufpassen? Und wie kriege ich möglichst viel Netto raus bei möglichst wenig Brutto? Das heißt, wir müssen uns einmal darüber unterhalten, wie setzt sich Lohn zusammen und welche Verpflichtungen ergeben sich daraus? Ich glaube, das ist so das Oberthema. So, ne? Als erstes musst du dich mal anmelden als Arbeitgeber. Das macht in der Regel der Steuerberater, die Steuerberaterin für dich.
Der meldet mich wo an dann?
Beim Arbeitsamt.
Okay.
Mhm. Und dann kriegst du eine Betriebsstättennummer und eine Betriebsnummer und dann bist du schon mal registrierter Arbeitgeber, damit eben alle rechtlichen Verpflichtungen, die du als Arbeitgeber, du bist ja sofort in der Verantwortung für dein Personal, weil du bist der Arbeitgeber, du musst aufpassen.
Lass uns mal die Schritte einfach so nach und nach. Ich glaube, sonst wird es wirklich zu übersichtlich. Also, du hast ja schon darauf hingewiesen, wir hatten ja eine Existenzgründerfolge und haben da über Äpfel geredet. Also für alle, die Folge verpasst haben, sehr zu empfehlen, weil wir entwerfen das Bild, wie man mit Äpfeln viel Geld verdient. lass uns doch mal im Bild bleiben. Also, mein Apfelgeschäft hat jetzt so viel. Also hat solche Ausmaße angenommen, dass ich das quasi nicht mehr alleine hinkriege. Und ich brauche jetzt einen Angestellten, eine Angestellte, die mir dabei hilft, meinen Apfelumsatz weiter in die Höhe zu treiben. Wie funktioniert das? Also was muss ich jetzt berücksichtigen? Ich möchte jetzt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einstellen und habe im Kopf, dass dieser Mitarbeiter, lass uns mal mit Zahlen rechnen, die vielleicht nicht realistisch, aber leichter vielleicht sich vorzustellen sind. Mhm. Und ich habe jetzt festgestellt, ich habe 1.000 Euro, die ich ausgeben kann, um diese Mitarbeiter einzustellen. Kann man das so sagen?
Nee. Also du musst dir als erstes mal überlegen, für wie viele Stunden willst du jemanden haben? Also brauchst du den immer oder brauchst du ihn manchmal? Und damit hängt ja schon mal zusammen, auch wie du ihn einstellst sozusagen oder sie einstellst. Also wird das ein Minijob oder wird das eine kurzfristige Beschäftigung oder wird das ein ganz normales Arbeitsverhältnis? Die kommen jeden Tag und arbeiten ihre 8 Stunden weg. So. In der Landwirtschaft wird ja sowieso schlecht bezahlt. Das heißt, da kannst du mit relativ niedrigen Löhnen schon mal in die Kalkulation gehen. Genau, dann findest du jemanden, der Lust hat, bei dir zu arbeiten. Und dann verhandelt ihr das Gehalt. So geht es ja meist los, weil das, was du dir vorstellst, ist vielleicht nicht das, was die Arbeitnehmerin sich vorstellt, was sie verdient. So, und dann redet ihr über Bruttogehalt. Ich warne dafür, über Nettogehälter zu sprechen. So, ich will 1.000 Euro verdienen, das ist eine ganz blöde Idee, weil das Nettogehalt hat halt damit zu tun, das ist ja nach allen Abzügen. Und das hat was mit Steuerklasse zu tun und mit Abgaben, die erhoben werden. Und die verändern sich halt auch manchmal. Also in der Regel zum 1.1. immer eines Jahres werden die Beiträge angepasst. Also was muss ich alles bezahlen? Lohnsteuer geht ab, Rentenversicherung geht ab, Arbeitslosenversicherung geht ab, Krankenversicherung geht ab. Pflegeversicherung geht ab. Und das alles wird eben paritätisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt. Das heißt, jeder zahlt 50% von dem, was geschuldet wird gegenüber der Krankenkasse oder der Rentenversicherungsanstalt. Das heißt, und auch auf den Bruttolohn berechnet, also wenn wir jetzt sagen, da kommt jemand für 1.000 Euro, will Teilzeit arbeiten, machen wir jetzt mal keinen Minijob drauf, weil das ist nochmal ganz anders. Will ein ganz normales sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis eingehen. Arbeitet für 1.000 Euro brutto Teilzeit. So, dann werden darauf Abgaben fällig. Und da hatten wir eben schon drüber gesprochen, die Krankenversicherung wird fällig, die nehmen 14,6% und das wird aufgeteilt. 50% davon trägt die Arbeitnehmerin, also 7,3. Und du als Arbeitgeber musst auf die 1.000 Euro schon mal 7,3% draufschlagen, weil die trägst du.
Okay.
Das heißt, die Hälfte kannst du der Arbeitnehmerin in Rechnung stellen und ziehst sie von ihrem Bruttogehalt ab. Und die anderen 7,3% werden oben draufgeschlagen, die zahlst du. Bei der Pflegeversicherung ist das genauso, da sind wir jetzt bei 3,4%, je nachdem, ob du Kinder hast oder nicht. Bei der Rentenversicherung ist es auch so, da haben wir jetzt 18,6%. Das heißt, 9,3% werden der Arbeitnehmerin in Rechnung gestellt und mindern das Bruttogehalt und dann eben auch die Nettoauszahlung. Und der andere Anteil wird dir obendrauf geschlagen. Das heißt, auf deine 1.000 Euro Bruttoarbeitslohn zahlst du schon mal die Hälfte Krankenversicherung, die Hälfte Rentenversicherung, die Hälfte Arbeitslosenversicherung, die Hälfte Pflegeversicherung. Und dann redet man von sogenannten Arbeitgeberbrutto. Ja? Das Brutto, was die Arbeitnehmerin sieht, ist nicht das, was du an Kosten hinterher hast.
Kann man das ungefähr festmachen, was das beispielsweise bei 1.000 Euro wäre?
Also ich, in der Kalkulation würde ich immer 25% oben draufschlagen für das Arbeitgeberbrutto. Das ist immer Pi mal Auge schon mal so richtig. Was das an Nettolohn für die Arbeitnehmerin ausmacht, hängt davon ab, welche Steuerklasse sie hat.
Mhm. Aber mir ging es jetzt erstmal aus Sicht des Arbeitgebers. Genau. Das heißt, wenn ich meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin 1.000 Euro auszahlen möchte, dann
nicht auszahlen
möchte, sondern das, ne, das zur Verfügung stellen möchte, also das ist das Gehalt, was wir ausgehandelt haben,
genau. Ne,
dann bedeutet das für mich, dass ich aber mehr als 1.000 Euro investiere, ja. Nämlich ungefähr, sagtest du, 25%, die oben drauf kommen.
Genau, weil du hast ja nicht nur die Hälfte von den ganzen Beiträgen, die die Arbeitnehmerin auch schuldet, sondern du als Arbeitgeber bist auch noch in der Verantwortung zu sagen, ich muss eine Umlage bezahlen für Krankheit, eine Umlage bezahlen für Mutterschutz und die Berufsgenossenschaft. Mhm. Jeder Arbeitgeber muss seine Mitarbeitenden bei der Berufsgenossenschaft anmelden und zahlt auch da Beiträge, damit die für Unfälle bei der Arbeit abgesichert sind. Und alles das zusammen, sagen wir mal so bummelig in der Kalkulation, 25% obendrauf. Mhm. Auf das Bruttogehalt, was du mit deiner Arbeitnehmerin vereinbarst im Arbeitsvertrag.
Ich überlege jetzt gerade, ob wir über Steuerklassen in diesem Podcast reden oder ob wir über Steuerklassen in einem eigenen Podcast machen.
Das ist eigentlich ganz einfach. Also Steuerrecht und einfach.
ja, aber gerade ja, sagen.
Okay, also aber
willst du das, kannst du Steuerklassen
erklären?
Kurz erklären? Also ohne, dass wir daraus einen eigenen Podcast machen?
Ja, doch. Also ich versuch's mal. Steuerklassen leicht erklärt.
Mit Petra Ackmann.
Genau. mit Copyright, bitte. Steuerklassen. Also das Existenzminimum, was steuerfrei bleibt für jeden und jede, die irgendwie Geld verdient, wird in Steuerklassen verpackt. Du kannst also davon ausgehen, dass du, wenn du alleine bist, Single, nicht verheiratet, werden im Rahmen der Steuerklasse festgelegt, dass du bestimmte Freibeträge hast, nämlich dass zum Beispiel 10.000 Euro gar nicht versteuert werden oder dass du bestimmte Beträge hast, 2.000 Euro, die an Sozialversicherungsbeiträgen steuerlich abzugsfähig sind oder dass du 1.200 Euro an Werbungskostenpauschbetrag jedes Jahr hast. Und das alles weiß das Finanzamt ja schon. Das heißt, wenn du Lohn verdienst, dann sagt das Finanzamt, den brauchen wir jetzt ja nicht für die ersten 14.000 Euro schon Steuern erheben, weil die bleiben sowieso steuerfrei. Und das heißt die Steuerklasse. Wenn du also alleine bist, Single, Steuerklasse 1, dann hast du ungefähr 14.000 an Freibetrag, die anteilig auf die Monate verteilt, immer von deinem Bruttolohn runtergehen, bevor überhaupt Steuer festgesetzt wird. Ist das einigermaßen verständlich? Ich brauche keine Steuer erheben, wenn ich sowieso hinterher die Steuer wieder zurückbekomme. Das will man nicht. Und deswegen gibt es Steuerklassen. Die Steuerklassen berücksichtigen, dass bestimmte Freibeträge am Ende des Jahres abgezogen werden können und verteilen das auf die Monate deines Lohnzahlungszeitraums.
Erklär mal, warum gibt es denn Steuerklassen? 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das ist wie in der Schule.
Genau.
Also wenn ich besonders gut bin, kriege ich 1. Wir starten bei
Steuerklasse 1. Ich bin allein und habe einmal einen Freibetrag. Ja? Steuerklasse 2 heißt, ich bin allein und habe ein Kind. Da gibt es einen besonderen Freibetrag für Alleinerziehende und der wird dann schon mit in die Steuerklasse reingerechnet und bleibt gleich bei der Lohnberechnung steuerfrei. Okay. Ja, damit da nicht erst Lohnsteuer erhoben wird, nur am Ende des Jahres was wiederkriegst, sondern sich dein Netto im Monat erhöht. Steuerklasse 3
heißt... Ich bin allein und habe 2 Kinder.
Nein, kann man manchmal so sehen, aber nein, du bist verheiratet und bist der Besserverdienende. Ja, und kriegst dann die Freibeträge deines Ehegatten zugerechnet, damit sie steuerfrei bleiben. Das hat was mit Progression zu tun. Steuerklasse 4, du bist wieder verheiratet, aber beide verdienen ungefähr gleich viel. Das heißt, jeder kriegt seinen Freibetrag selber. Steuerklasse 5, du bist verheiratet, dein Ehegatte hat Steuerklasse 3 und Freibeträge von dir gekriegt. Und deswegen wird bei Steuerklasse 5 weniger Freibetrag berücksichtigt, Klammer auf, und deswegen habe ich weniger Netto vom Brutto, weil ich einfach nicht so viele Steuerfreibeträge habe, die bei der Lohnberechnung abgezogen werden und dann entsprechend mehr Steuern prozentual betrachtet. Und Steuerklasse 6 heißt, du bist allein, hast aber schon auf Steuerklasse 1 irgendwo ein Arbeitsverhältnis und machst jetzt einen Zweitjob. Und dann können natürlich nicht nochmal die Freibeträge abgezogen werden. Das heißt, bei Steuerklasse 6 habe ich keine Steuerfreibeträge, die automatisch berücksichtigt werden, sondern da wird gleich vom ersten Euro an Steuern auf den Lohn bezahlt. Ja. Okay. Das kurz.
Das war kurz.
Das ist aber, ich muss es einmal ganz klar sagen, weil das immer wieder eine Frage ist. Das ist nur eine grobe Einschätzung. Am Ende des Jahres, wenn ich die Steuererklärung fertig mache, wird das alles nochmal durchgerechnet und es wird auf das Niveau in der Steuererklärung gebracht, wie es hätte sein müssen. Also das kann ja immer sein, bei Steuerklasse 3 und 5 zum Beispiel habe ich ja vielleicht Verschiebung. Und ich werde auf keinen Fall zu viel Steuern zahlen, egal welche Steuerklasse ich unterjährig gewählt habe. Wenn ich dann am Ende des Jahres eine Steuererklärung abgebe, wird alles richtig berechnet, egal welche Steuerklasse ich vorweg hatte.
Ja, fällt da ein Freund ein, der immer sagt, dass mit den Steuerklassen ist doch Quatsch. Am Ende wird es doch eh abgerechnet, egal welche Steuerklasse ich bin.
Ja, ist halb richtig. Also das hat so ein bisschen was natürlich von... Ich möchte keine Nachzahlung haben, deswegen bin ich vielleicht über 4,4 oder so. Aber bei den Lohnersatzleistungen, beim Mutterschaftsgeld oder beim Erziehungsgeld, ist es schon nochmal wichtig, welche Steuerklasse ich hatte, weil da wird vom Nettolohn ausgegangen. Und da ist es super nervig, wenn ich da die falsche Steuerklasse hatte, weil sich dann meine Lohnersatzleistung minimiert aufgrund der falschen Steuerklassenwahl. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist leider nicht durchgängig durchdacht, das Recht an der Stelle, im Sozialrecht.
Lass uns zurück zum Thema kommen.
Ja.
Also wenn ich jetzt, habe meinen Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin gefunden. Mhm. Wir haben uns darauf verständigt, dass ich 1.000 Euro zahle. Ne? Mhm. Und wie geht es jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt?
Genau, jetzt muss die Arbeitnehmerin angemeldet werden bei Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter, Berufsgenossenschaft. Und dann musst du jeden Monat eine Lohnabrechnung vornehmen und die auch nachhalten sozusagen. Also du musst deinen Lohn ausrechnen, du musst die Beiträge an die Krankenversicherung, also als Arbeitgeber, die Beiträge an die Krankenversicherung, an die Rentenversicherung abführen und die Lohnsteuer ans Finanzamt. Genau. monatlich oder jährlich oder vierteljährlich, je nachdem, wie hoch die Lohnsteuerlast ist, wird das ans Finanzamt abgeführt und die Krankenkassenbeiträge und die Rentenversicherungsbeiträge, Arbeitslosenversicherung werden monatlich abgeführt.
Wollen wir da an der Stelle einfach nochmal den Zwischenschritt machen, bevor wir weiter im Thema sind, wie sich das bei Minijobs verhält? Ist das, gibt es da einen Unterschied?
Minijob ist eben, da verdiene ich brutto für netto. Das ist der Vorteil für die Arbeitnehmerin. Und für dich heißt das, es werden 30% obendrauf geschlagen. Minijob hat halt bestimmte Grenzen. Ich kann nicht mehr verdienen als 520 Euro, war das 2023. Darüber darf ich nicht verdienen im Monat. So. Und dann erwachsen daraus auch keine, also ich kann es abbestellen, dass ich sage, ich möchte darauf Rentenversicherungsanwartschaften erwirtschaften. Ich kann sagen, ich möchte das nicht. Du zahlst darauf keine Krankenversicherung direkt, sondern das sind alles pauschale Abgaben, die dir nicht persönlich zugerechnet werden. Das heißt, ein Minijob ist ein Stück weit, ist eben brutto für netto. Also du hast keine Anwartschaften, die du darauf erwirbst. Das ist Vor- und Nachteil zugleich. Also meist ist ein Minijob ja etwas, was du nebenbei machst, neben deiner Hauptbeschäftigung. Dann ist das okay mit diesen, ich habe keine Anwartschaften. Wenn aber der Minijob sozusagen neben der Familien-Care-Arbeit geleistet wird und du keine Anwartschaften erwirbst, dann ist das richtig blöd, weil du bist selber nicht krankenversichert, du hast selber keine Rentenversicherung erwirtschaftet. Das heißt, du hast zwar dein ganzes Leben lang gearbeitet, hast aber nichts gehabt, außer brutto für netto 520 Euro. Das ist der Nachteil oder Vorteil am Minijob, je nachdem, wie man das gerade auslegen will. Für dich als Arbeitgeber bedeutet das aber, dein Anteil, den du bezahlst, steigt. Das sind 30%. Okay. Minijob ist für dich als Arbeitgeber teurer, einerseits. Andererseits wollen die Mitarbeitenden meist einen niedrigeren Stundenlohn haben, weil sie ja wissen, es ist brutto für netto. Wenn ich jetzt hier sage 12,41 Euro oder was der Mindestlohn jetzt gerade ist, dann kriege ich auch 12,41 Euro.
Okay. Wie würde es weitergehen? Also wenn ich jetzt mit dem Mitarbeiter im Gespräch bin, dann würde ich ja wahrscheinlich als nächstes überlegen, okay, also es sind die 1.000 Euro, die ich zur Verfügung habe.
Als erstes musst du einen Arbeitsvertrag bestenfalls und regelst Urlaub, Einsatzzeiten. Ne? Also in jedem Fall, ich würde immer dazu raten, einen Arbeitsvertrag zu machen, wo die Rechte und Pflichten beider Seiten festgeschrieben sind. So, man muss das nicht, aber ich würde dazu raten. So. Und dann musst du im ersten Monat, wenn der oder die anfängt, gleich eine Lohnabrechnung machen. Also die wird angemeldet ab dem ersten Tag. Das muss bei Bauleuten sowieso sein, bevor die anfangen. Also alles, was Baugewerbe ist und Baulohn, muss sofort angemeldet werden. Alle anderen haben im Laufe des Monats dann Zeit und können das am Ende des Monats anmelden. Und dann muss die Lohnabrechnung fertig sein, bevor die Sozialversicherungsträger ihr Geld bekommen. Und das ist immer Ende des Monats, also nicht nach Ablauf des Monats. Leider, das wurde verändert, sondern du zahlst die Sozialversicherung auf den Arbeitslohn noch im Laufe des Monats. Immer so 3 Tage vor Ende des Monats werden die abgebucht und 2 Tage vorher noch muss es da sein. Also du hast immer nur so bis zum 25. Zeit, die Sachen bei den Sozialversicherungsträgern, also Rentenversicherung, Krankenkasse anzumelden.
Okay. Mich interessiert natürlich jetzt, mit welchen Möglichkeiten habe ich den Verdienst des Mitarbeiters noch positiver zu gestalten. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Benefits, an Zusatzleistungen.
Genau.
Welche Möglichkeiten gibt es da? Und die Anschlussfrage wäre dann, wie wirkt sich das steuerlich aus?
Genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen reden wir immer über Werbungskostenersatz. Das heißt, wenn du dem Arbeitnehmer jetzt, du warst ja im Apfelbau, ne? Im Apfelvertrieb. Anbau ja nicht. Aber wenn du der Arbeitnehmerin jetzt, was weiß ich, Arbeitskleidung überlässt oder ihr die Fahrkarte zahlst, alles, was für sie Werbungskosten wäre, kannst du ihr steuerfrei ersetzen.
Ja, lass uns mal einen Einschub machen, weil ich weiß, wir haben auch einen Podcast zu Werbungskosten schon speziell gemacht. Aber für die, es gibt vielleicht so ein oder zwei, die diesen Podcast nicht gehört haben, erklär nochmal mit einem Satz, was Werbungskosten sind, na, vielleicht mit 2 Sätzen und dann nochmal an der Stelle weiter.
Ja, also Werbungskosten reden wir immer dann, wenn du Ausgaben für deinen Job hast, die zwingend mit deinem Job im Zusammenhang stehen. Also zum Beispiel Arbeitskleidung, der Weg zur Arbeit, Fortbildungskosten, alles das, was ich brauche, um meinen Job zu erledigen, sind Werbungskosten für mich als Arbeitnehmerin. Und wenn du jetzt als Arbeitgeber sagst, ach Gott, liebe Arbeitnehmerin, bei dem, was du verdienst, dann ich zahle dir die Fortbildung, ich zahle dir die Fahrten zur Arbeit oder ich zahle dir die Arbeitskleidung, dann ist das steuerfrei möglich Und das kriegt sie dann auch brutto für netto. Weil sie es nicht selber bezahlen muss, kannst du ihr das ersetzen. Das sind die einfachsten Sachen, wie man der Arbeitnehmerin sozusagen Kosten ersparen kann, die sie im Zusammenhang mit dem Job hat, also Werbungskostenersatz.
Erklär es mal technisch. Das heißt, es taucht dann angenommen, also lass uns mal
abschließen. Ich kann das erzählen an meinem Hof zum Beispiel. Ja. Ja? Also ich arbeite ja manchmal auch auf dem Hof. Und da ist es so, dass wir Arbeitskleidung zum Teil gestellt bekommen. Das heißt, wir kaufen Handschuhe oder Sicherheitsstiefel und reichen die Rechnung dann dem Arbeitgeber ein und der erstattet uns dann das Geld für diese Stiefel oder für die Handschuhe.
Okay, das geht aber dann nicht über die Gehaltsabrechnung, sondern nee. Du kriegst dann das quasi so überwiesen.
Auslagenersatz.
Mhm. Und wie geht dann der Arbeitgeber damit? Also du kriegst es dann quasi erstattet. Und
genau.
Was macht der Arbeitgeber damit dann?
Für den sind das Kosten, die er im Zusammenhang mit seinem Betrieb hat, die mindern seinen Gewinn. Aber das Gute ist eben, du musst jetzt nicht noch irgendwie Sozialversicherungsbeiträge für den Arbeitnehmer dafür abführen oder so, sondern das ist einfach brutto für netto durchlaufend, ja, wenn es Werbungskostenersatz ist. Und dann gibt es ja auch so ein paar Sachen, die sind so halb gut, würde ich mal sagen, also immer noch besser als voll beitragspflichtig oder voll steuerpflichtig, zum Beispiel betriebliche Altersversorgung. Da hat der Gesetzgeber gesagt, wir wollen unbedingt, dass eine zweite Säule der Rentenversicherung aufgebaut wird und deswegen kann man bis zu bestimmten Beträgen betriebliche Altersvorsorge steuerfrei bekommen, wenn das zusätzlich zum Gehalt gezahlt wird. Also eine Direktversicherung oder eine Pensionszusage oder sonst irgendwas.
Fitnessstudios?
Fitnessstudios, genau, die betriebliche Gesundheitsvorsorge, bis zu 44 Euro im Monat kann man da bezahlen. Das geht auch für andere Sachbezüge. Also du kannst auch alles Mögliche deinen Arbeitnehmern bis zu 44 Euro zuwenden an Gutscheinen pro Monat, wenn du das gern möchtest. Das hat aber immer auch eine Kehrseite, auf die möchte ich auch zumindest einmal hinweisen. Also wenn ich steuerfreie Zuwendung erhalte vom Arbeitgeber, dann sind die halt steuerfrei, in der Regel auch sozialversicherungsfrei. Das heißt, wenn ich mal arbeitslos werde, wird das Arbeitslosengeld auf das berechnet, was ich sozialversicherungspflichtig bekommen habe. Und das ist natürlich unabhängig davon, dass ich mich freue, dass ich mehr Netto vom Brutto habe im Monat, hat das eben eine Kehrseite in dem Fall der Arbeitslosigkeit. Wenn ich darauf keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlt habe, kriege ich das halt auch nicht als Arbeitslosengeld erstattet. Das muss man immer berücksichtigen. Es gibt ja auch sowas wie Kinderbetreuungskosten. Die kann ich, wenn ich für die Kita irgendwas aufwende, kann der Arbeitgeber das auch steuerfrei und sozialversicherungsfrei erstatten, wenn es zusätzlich zum Gehalt bezahlt wird. Aber es hat, wie gesagt, auch immer diese Kehrseite mit, wenn ich meinen Job verliere, ist das so richtig, richtig weg.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt, wenn es bei mir in der Apfelbranche richtig gut läuft in einem Monat, ne, ich habe jetzt im August total richtig gut verdient und möchte meinen Mitarbeiter davon profitieren lassen, partizipieren lassen, bin ja ein netter Arbeitgeber, und sag, hey, also eigentlich habe ich jetzt 500 Euro übrig, die ich dem gerne zukommen lassen möchte. Wie wirken sich diese 500 Euro aus?
Die werden wie ganz normaler Arbeitslohn, wir sagen verbeitragt, also bei der Sozialversicherung berücksichtigt. Und bei der Lohnsteuer wird es als sogenannter Einmalbezug gezahlt. Das heißt, du sagst jetzt nicht, ich habe in diesem Monat statt 1.000 Euro 1.500 Euro, die ich versteuern muss, sondern du sagst, ich habe 1.000 Euro und die 500 müsste ich eigentlich aufs ganze Jahr verteilt betrachten. Wie viel Steuer muss ich darauf bezahlen, wenn ich das aufs ganze Jahr verteilt betrachte? Und die Steuer wird dann in dem Monat abgerechnet. Das hat was mit diesen mit der Progression zu tun. Progression heißt ja immer, der Steuersatz steigt, wenn ich mehr verdiene. Und das bedeutet, dass du, wenn du einmalig einen Betrag bekommst, so eine Prämie oder eine Tantieme oder eine irgendwie Sonderleistung, dann wird das so betrachtet, als wenn du das eben aufs Jahr verteilt durch 12 bekommen hast, dann wird der Steuersatz daraus ausgerechnet und das dann in dem Monat abgezogen, wo du es bekommst, was du normalerweise versteuern müsstest, würdest du das Ganze auf die Monate verteilt betrachten, also mit einem niedrigeren Steuersatz, wenn du es als Einmalsbezug bekommst.
Gibt es einen Freibetrag, den ich meinem Mitarbeiter zukommen lassen kann, ohne dass das versteuert wird?
Nee, also diese 44 Euro Sachbezugsgrenze. Und du kannst natürlich, wenn du jetzt eine Weihnachtsfeier machst oder wenn du einen Betriebsausflug machst, also gibt es bestimmte Freigrenzen, die du aufwenden darfst, bevor es ein Vorteil für den Arbeitnehmer wird. Wenn man dann von den meisten Weihnachtsfeiern überhaupt als Vorteil ausgehen kann. Davon abgesehen soll das ja ein tolles Event sein. Und dann hast du natürlich irgendwie einen Vorteil, da gibt es bestimmte Freibegrenzungen. Und ansonsten ist alles, was du aus deinem Arbeitsverhältnis bekommst, Arbeitslohn. Also du kannst nicht sagen, ich kriege jetzt nebenbei irgendwas und das ist besonders. Es gibt Rabatte, wenn du jetzt bei irgendjemandem arbeitest, der Rabatte abgibt, dann gibt es da nochmal bestimmte Freigrenzen pro Jahr, dass du Rabatte bekommen kannst und so. Das sind alles Besonderheiten, aber grundsätzlich gilt, alles, was ich aus meinem Arbeitsverhältnis bekomme, gilt als Arbeitslohn und muss nicht nur bei der Sozialversicherung verbeitragt werden, sondern eben auch der Steuer unterworfen werden.
Und wenn ich jetzt möchte, dass mein Mitarbeiter noch besser wird und ihm eine Weiterbildung finanziere, wie verhält es sich damit?
Hatten wir vorhin schon kurz, musst du immer fragen, wären das Wärmungskosten für den Arbeitnehmer, wenn er eine Weiterbildung macht? Und das wären es. Das heißt, wenn du die Weiterbildung bezahlst, kannst du das steuer- und sozialversicherungsfrei tun. Okay. Das liegt in deinem Interesse, dass die sich weiterbilden und deswegen darfst du das steuer- und sozialversicherungsfrei tun.
Und nun bin ich richtig großzügig und mein Mitarbeiter kriegt einen Firmenwagen.
Ja, darf er den auch privat nutzen?
Ich würde sagen, ja.
Ja, gut. Dann muss der Arbeitnehmer sozusagen den Vorteil, den er jetzt gekriegt hat, nämlich die kostenfreie Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs für private Zwecke, muss er dann als Arbeitslohn versteuern. Und dafür gibt es so Pauschalierungsmöglichkeiten oder ein Fahrtenbuch, wie bei den Unternehmern auch. Du kannst sagen, 1% vom Bruttolisten-Neupreis plus einen bestimmten Anteil für die Fahrten, Wohnung, Betrieb, die ihr sonst ja selber bezahlen müsst, aus seiner eigenen Tasche heraus, weil wenn ich zu Mutti fahre irgendwie am Wochenende, dann muss ich das Benzin ja bezahlen. Das zahlt jetzt mein Arbeitgeber. Das heißt, ich habe einen Vorteil und der muss pauschaliert versteuert werden. Wird dann dem Arbeitslohn zugerechnet und dann quasi technisch betrachtet wird es dann versteuert und verbeitragt, auch bei der Sozialversicherung. Aber ausgezahlt kriegst du es ja nicht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich muss 500 Euro Sachbezug für das Auto jeden Monat versteuern, dann hast du das auf deinem Lohnzettel oben stehen. Dann werden darauf Sozialversicherungen berechnet und die Lohnsteuer. Und dann werden unten die 500 wieder abgezogen, weil du hast das Auto ja. Du kriegst ja nicht nochmal 500 Euro extra. Das sieht immer ein bisschen komisch auf der Lohnabrechnung aus, ist aber anders systematisch nicht hinzukriegen.
Was ist denn so aus deiner Berufspraxis das typische Benefit, was man einem Mitarbeiter zur Verfügung stellt?
Also beliebt sind auf jeden Fall die Tickets, wenn du zur Arbeit fährst, weil das eben ein hoher Aufwand war. Jetzt geht es ja mit den 49 Euro im Moment gerade mal, aber grundsätzlich war das halt immer viel Geld, was du schon aufwenden musstest, um zur Arbeit zu kommen.
Da gibt es auch keine Grenze, ne?
Nee. Das, was du aufwendest, kannst du erstattet bekommen, weil das Werbungskosten für dich sind. Und das war immer sehr beliebt, weil das eben, das liegt auf der Hand. Häufig eben auch die Kinderbetreuungskosten, weil es einfach viel war eine Zeit lang. Und betriebliche Altersvorsorge ist auch echt beliebt, weil das Vermögen anzusparen für die Rente später, das ist auch den Arbeitgebern ein Anliegen, dass die Arbeitnehmerinnen da gut abgesichert sind im Alter. Und das ist auch echt beliebt. Das passiert sehr häufig, würde ich sagen.
Es soll ja auch Mitarbeiter geben, die krank sind. Was passiert denn dann?
Hängt vom Betrieb ab. Also erstmal musstest du vereinbaren, ab wann du eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von dem Mitarbeiter möchtest. Wenn du Betriebe unter 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, zahlst du genau dafür diese Umlage als Arbeitgeber. Und dann wird dir ein Teil der Kosten, die du hast, für den Lohn während der Krankheit erstattet von der Krankenkasse. Das ist ganz praktisch, gerade für kleinere Unternehmen ist das wirklich manchmal auch existenziell, weil wenn jemand wirklich lange krank ist, du zahlst den Lohn 6 Wochen lang fort, erst nach 6 Wochen übernimmt die Krankenkasse das. Das heißt, in den ersten 6 Wochen zahlst du für einen Mitarbeiter, der nicht da ist und das ist schon richtig fies manchmal.
Aber die Rückerstattung gilt nicht ab dem ersten Tag, sondern gilt erst ab einer bestimmten Frist. Also wenn ein Mitarbeiter jetzt eine Woche krank ist, dann wieder arbeitet.
Nee, also müssen wir unterscheiden. Also du als Arbeitgeber schuldest die ganze Zeit den Arbeitslohn, bis er 6 Wochen krank ist und erst danach übernimmt die Krankenkasse die Kosten für das Gehalt deines Arbeitnehmers.
Okay.
Für den Arbeitnehmer kriegst du Geld von der Krankenkasse zurück, prozentual. Das kannst du festlegen, mit welchem Betrag, mit 50%, 60%, 70%. Das hängt dann, wie viel du Umlage bezahlen willst, ab. Und da kriegst du Geld in dem Moment, wo die Krankschreibung vorliegt. Und das kann theoretisch ab dem ersten Tag sein, wenn du deine Arbeitnehmer verpflichtest, ab dem ersten Tag eine Krankmeldung vorzulegen. Dann kriegst du auch für einen Tag eine eine Erstattung von der Krankenkasse, wenn du in diese Umlage einzahlst, weil du ein Betrieb unter 30 Mitarbeitenden bist. Okay. Ab 30 Mitarbeiterinnen sagt der Staat, ist das nicht mehr schützenswert. Da musst du als Betrieb das selber abpuffern, dass Arbeitnehmer mal krank werden. Aber unter 30 kriegst du, und das ist eine wirklich gute Regelung, von der Krankenkasse Ersatz für den Lohn, den du bezahlst für einen Arbeitnehmer, der nicht da ist und der auch dann auch nicht produktiv ist.
Ne? Aber das ist ja super spannend. Das heißt aber, dass es schon ratsam ist, eigentlich ab dem ersten Tag eine Krankmeldung zu fordern, weil ich dann nämlich diese Rückerstattung bekomme.
Ja, ihn, jetzt sage ich mal aus der Praxis. Wenn du ab dem ersten Tag eine Krankmeldung vorliegst, wirst du in der Regel für 3 Tage krankgeschrieben. Wenn der Arbeitnehmer nur einen Tag schwächelt und eigentlich am zweiten Tag wieder fit wäre, dann ist er aber 3 Tage nicht da und du hast 3 Tage produktiven Ausfall. Das muss man abwägen. Ne? Okay. Also wir haben unseren Mandanten empfohlen, ab dem 3. Tag eine Krankmeldung einzufordern und nicht schon für die ersten 2 Tage, damit sie, wenn sie wirklich nur einen Tag so ein bisschen so sagen, oh, ich schaff's heute jetzt echt nicht, aber ich glaube, ich bin morgen wieder fit, dann nicht für 3 Tage krankgeschrieben werden, weil kein Arzt schreibt dich nur für einen Tag krank und dann hast du einen Ausfall für 3 Tage wegzustecken. Also das ist so ein bisschen, da steht die Praxis davor, aber theoretisch, also rein rechnerisch hast du recht.
Okay. Lass uns noch vielleicht über Elternzeit und die steuerliche Auswirkung darüber reden. Wie wirkt sich Elternzeit auf meinen Lohn aus, sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer?
Ja, das ist schön, dass jetzt so, also so nebenbei.
Das wäre
zum Schluss. Ich meine, wir sagen in der Praxis ja mal, Lohnabrechnung ist was für jemand, der Vater und Mutter erschlagen hat, weil es einfach super kompliziert ist. Ja, du musst die sozialversicherungsrechtliche Seite im Blick haben und die steuerliche. Und solche Sachen sind dann eben richtig so fies, Sozialversicherungsrecht. Und dann gibt es sowas wie, bevor du in den Mutterschutz gehst, als Frau jetzt, hast du 8 Wochen, die du nicht arbeiten darfst, oder 6 Wochen, das habe ich jetzt vergessen, und hinterher nochmal 8 Wochen oder je nach Zwillingsgeburt und nochmal länger und so. Und wie ist es da nicht mit dem Arbeitslohn geregelt? Und da übernimmt im Prinzip der Arbeitgeber das Gehalt für die Zeit auch der Zeit, wo du nicht arbeiten darfst, also ein Beschäftigungsverbot hast. Aber da kriegst du das über die 2. Umlage, die du bezahlst, über die U2, die müssen auch alle bezahlen, auch Männer und Frauen, also Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer werden vom Arbeitgeber mit der U2 belastet sozusagen. Also nicht die Arbeitnehmer zahlen das, sondern der Arbeitgeber zahlt das. Aber du musst für alle Arbeitnehmer eine U2 bezahlen, ob sie schwanger werden können oder nicht. Weil das dann das Geld ist, was die Krankenkasse dem Arbeitgeber, der eine Frau im Beschäftigungsverbot Gehalt bezahlt, erstattet. Und das ist mega kompliziert. Es werden andauernd irgendwelche Geburtstermine hin und her geworfen in der Lohnabrechnung. Super kompliziert. Und Elternzeit ist ja etwas, was du selber festlegst, wo du sagst, lieber Arbeitgeber, ich möchte 2 Jahre Elternzeit nehmen. Und dann kriegst du ja von staatlicher Seite einen Lohnersatz gezahlt, das zahlt nicht der Arbeitgeber, und du als Arbeitgeber musst dann aber den Arbeitsplatz so lange frei halten. Und das kann die Arbeitnehmerin auch, oder der Arbeitnehmer, es gibt ja auch Väter, die in Elternzeit gehen, kann das frei wählen und auch unterjährig nochmal anders entscheiden. Das ist auf der einen Seite ein großes Glück, dass wir das können als Mütter und Väter, diese Zeit nehmen. Als Arbeitgeber ist es die Pest, weil du halt nie weißt, wann die wiederkommen.
Aber Elternzeit bedeutet, um das nochmal klar zu machen, nicht der Arbeitgeber zahlt das Gehalt, sondern das Geld kommt vom Staat.
Genau.
Und dem Arbeitgeber entstehen keine Kosten, nur er muss den Arbeitsplatz frei halten in dieser Zeit.
Ja,
wenn Vater und Mutter sich das aufteilen, ist das genauso. Ne?
Also das ist egal, okay. Genau. Elternzeit ist Elternzeit. Du bist freigestellt auf der Arbeit. Also bei deinem Arbeitgeber wirst du freigestellt für die Zeit. Und du als Arbeitgeber hast aber auch keine Kosten zu zahlen.
Lass uns nochmal zurückkehren zu meinem Apfelvertrieb. Ich merke, das ist eine Marktlücke.
Ja, ich merke schon, da noch dran aufpassen.
Dann aufpassen, dass ich nicht dahin wechsle. Bund der Apfel-Spediteure. Ja. Sag mir mal, jetzt habe ich diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin.
Seit Jahren beschäftigt, seit Jahren alles beschäftigt, läuft.
Also es läuft richtig toll. Gibt es irgendetwas, was ich berücksichtigen muss? Gibt es eine Prüfung? Wird das irgendwas überwacht oder
genau,
so?
Genau, das ist wichtig, dass du das nochmal ansprichst, weil es gibt eine regelhafte Prüfung seitens der Rentenversicherung. Und da darf man sich auch nicht erschrecken, da hat man nichts falsch gemacht, sondern alle Arbeitgeber werden anschlussgeprüft im Bereich Lohnabrechnung. Das heißt, weil das so ein schützenswerter Bereich ist, dass die Mitarbeitenden nicht über den Tisch gezogen werden in unserem Staat, wird anschlussgeprüft, immer für 4 Jahre in der Regel, die ganzen Lohnabrechnungen der letzten 4 Jahre, ob du alles richtig gemacht hast oder nicht. Das ist eine ganz normale Routineprüfung. Die kommt einmal von der Rentenversicherung und es gibt auch Lohnsteuer-Außenprüfungen. Die kommen dann auch und gucken, ob die Lohnsteuer richtig erhoben worden ist, weil wir haben ja zwei Leute, die das machen. Die eine ist der Sozialversicherungsträger und das andere ist das Finanzamt, mit dem wir als Arbeitgeber zu tun haben. Und beide kommen und prüfen regelhaft, ob du alles richtig gemacht hast. Und das ist eine ganz normale Routineprüfung, keine Aufregung, nichts falsch gemacht, sondern einfach nur nochmal eine Überprüfung, dass alles richtig ist. Und dann, ja, dann kann es weitergehen.
Liebe Petra, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Aber noch viel wichtiger, liebe Hörer, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch hier nochmal der Hinweis, dass es über alles, zu allem, was wir hier besprechen, beim Bund der Steuerzahler, Ratgeber, Broschüren, zum Teil Online-Seminare gibt. Und wir uns einfach darüber freuen, wenn man uns in Form einer Mitgliedschaft unterstützt.
Genau.
Petra, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war Die Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Dank unserer zahlreichen Infoangebote sind unsere Mitglieder stets über alle wichtigen Steuerfragen im Bilde. Obendrein gibt es viele Rabatte, beispielsweise beim Tanken. Werden auch Sie Mitglied. Unter steuerzahler.de/hamburg finden Sie unser Aufnahmeformular. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn gern und empfehlen ihn Ihren Freunden und Bekannten weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.